Ich würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Ja, großer Gott, danke, dass du da bist, danke, dass du wirkst und redest, danke, dass du an uns interessiert bist und wir wollen unsere Herzen, wir wollen dich, oder ich will dich bitten, dass du, ja, dass du es bist, der zu uns redest, dass du uns die Ohren öffnest, die Herzen öffnest, auch mir, ja, uns allen und dass meine Worte deine sind und dass du dadurch wirkst, ja, was dir gefällt. Amen. Wir wollen heute Morgen weitermachen in unserer Predigtreihe. Die Predigtreihe über die Bibel und über die Frage, was machen wir denn mit der Bibel? Und ich will uns zu Beginn noch einmal kurz zeigen, was wir so die letzten Wochen da gemacht haben. Wir waren insgesamt in diesem zweiten großen Teil Schriftverständnis und modernes Denken. Und da hatten wir in den letzten Wochen folgende Sachen. Es ging los mit dem Schriftverständnis Jesu. Dann hatten wir Anfragen an die Bibel, ob das alles so glaubwürdig ist. Dann hatte ich gesagt, dass wir ohne die Bibel nichts über Gott wissen können. Aber mit der Bibel haben wir eben die Offenbarung Gottes. Und die ist bis in jedes Wort hinein von ihm eingegeben, von ihm inspiriert. Und die Frage ist jetzt, okay, was machen wir jetzt mit all dem? Was wir machen sollten ist, wir lesen die Bibel und wir lesen die Bibel in einer bestimmten Art und Weise. Also wir sollten sie grundsätzlich mit der Frage lesen, der Text will mir etwas sagen. Ich muss immer fragen, was meint denn der Text, der da jetzt steht? Was meinen die Autoren? Was meint die Bibel? Das soll unsere hauptsächliche Art sein, die Bibel zu lesen. Und darum geht es heute. Das ist die beste Art, die Bibel zu lesen. Ich muss schauen, was sagt der Text? Was ist da gemeint? Nicht, was denke ich darüber, sondern okay, erstmal, was steht da? Was ist da gemeint? Was ist die Absicht oder die Intention des Autors, der das geschrieben hat? Gott als göttlicher Autor, aber auch der Mensch, dem er das hat inspiriert. Darum soll es heute gehen, die erste Auslegungsregel, die Absicht oder die Intention des Autors. Und diese Predigt ist dann jetzt sozusagen die Überleitung dann zu dem nächsten Teil. Also heute geht es sozusagen vom Schriftverständnis zur Hermeneutik, zu konkreten Auslegungsregeln. Und die erste und wichtigste Auslegungsregel ist eben, ich muss immer schauen, was ist die Intention des Autors. Was meint er mit dem, was er da geschrieben hat? Und im Folgenden, also jetzt heute in der Predigt, möchte ich zu dieser Art, die Bibel zu lesen, fünf Fragen stellen, die dazu wichtig sind. Die erste Frage, machen das nicht nur Pastoren, Theologen und Bibelnerds so? Zweite Frage, brauche ich wirklich Regeln für das Bibellesen? Drittens, gibt es eigentlich auch andere Arten, die Bibel zu lesen? Viertens, warum macht es Sinn, es so zu machen? Und fünftens, wie ermittle ich denn die Autorenintention. Und dann kommt ganz am Schluss noch eine kleine Ermutigung. Und so möchte ich mit der ersten Frage starten, machen das nicht nur Pastoren, Theologen und Bibelnerds, so nach der Autorenintention zu fragen. Und darauf ist die Antwort, nein, die machen das vielleicht am liebsten so. Aber man muss es auch nicht genauso machen wie sie. Also beim Bibellesen zu schauen, was meint denn der Text, das ist nicht unbedingt eine Sache, die immer gleich bedeutet, da vergräbt man sich komplett in die Bibel. Oder dass man dann zu einem Pharisäer-ähnlichen, aber so steht doch geschrieben, Menschen wird. Nein, damit ist nicht gesagt, dass jeder auch gleich intensiv die Bibel kennen und studieren muss. Und es macht einen auch nicht direkt zu einem lieblosen Charakter. Man kann fragen, was steht hier denn eigentlich in ganz unterschiedlicher Form und Intensität? Also es gibt da eine Spannbreite. Es fängt an auf der einen Seite eine Spannbreite von, oder dieser eine Pol sozusagen, ja, ich schaue danach, aber ich mache es einfach beim persönlichen Bibellesen, dass ich da aufmerksam den Text lese. Und auf der anderen Seite des Spektrums, da haben wir dann natürlich auch so etwas wie ein akademisches Theologiestudium oder eben so das Gelehrtentum, dass so Leute quasi den ganzen Tag nichts anderes machen möchten sie damit dann auch den Anspruch haben, gesamtkirchliche Fragen zu beantworten. So, das sind die zwei Seiten des Spektrums und zwischendrin gibt es dann auch noch sowas wie Kurse oder Bücher zum Auslegen der Bibel oder auch bei der Predigtvorbereitung kann man sich natürlich und sollte man sich viel intensiver damit auseinandersetzen. Und dann gibt es aber auch nochmal etwas abgemildert, sowas wie Hauskreise oder Eigenstudium oder also Studium der, also ein Bibelstudium, wo man sich aber noch ein bisschen intensiver diese Frage nachgehen kann, was meint denn der Autor mit dem Text? Eben ein bisschen intensiver, als wenn ich nur lese, okay, ich markiere mir Sachen in dem Text, ich schreibe mir Sachen raus, ziehe Verbindungen. Das ist dann schon ein bisschen intensiver, die Bibel studieren mit der Frage, was meint denn der Autor, als wenn ich einfach nur aufmerksam lese. Und diese unterschiedlichen Intensitäten, die sieht man auch schon in der Bibel selbst. Also da gibt es zum Beispiel den Schriftgelehrten Esra. Und über den heißt es, Esra 7, Vers 10, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Also für Esra war das auch seine Lebensberufung. Er hat das hauptsächlich gemacht. Und das sollen und müssen aber nicht alle so intensiv machen. Aber diese Art, so an die Bibel heranzugehen, das sollten durchaus auch die anderen im Volk Gottes machen, aber eben weniger intensiv. Zum Beispiel bekommen die Eltern den Auftrag, auch den eigenen Kindern was darüber beibringen zu können. Das heißt in 5. Mose 6, Vers 20, wenn dein Sohn dich künftig fragt, was bedeuten die Zeugnisse und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, unser Gott, euch geboten hat? Also was bedeutet das, was Mose aufgeschrieben hat? Auch die Geschichten von den Erzvätern, was bedeuten diese Sachen? Dann sollst du deinem Sohn sagen, Sklaven waren wir beim Pharao in Ägypten. Der Herr aber hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Also sie sollen von der Gnade reden, sie sollen diese Gnade hinter den Geschichten oder in den Geschichten erklären, was dabei passiert ist. Und dann Vers 24, und der Herr hat uns geboten, alle diese Ordnungen zu tun und es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze Gebot vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, so wie er es uns befohlen hat. Also jeder Einzelne im Volk Gottes soll grundsätzlich wissen, was meinen die Sachen, die geschrieben sind. Und sie sollen auch nicht nur sagen können, okay, was spricht mich persönlich daraus an? Sie sollen sagen können, was bedeuten sie? Ist hier ganz klar formuliert. Was bedeuten die Zeugnisse, wenn dein Sohn dich danach fragt? Was bedeutet es, was da steht? Du solltest es ihm erklären können. Und dann auch, okay, wie befolgen wir die Sachen? Vers 4, Vers 25. Und zwar so, wie Gott es uns befohlen hat, so wie er es gemeint hat. Das ist die Absicht des Autors. Also überall geht es darum, ich lese den Text nicht einfach ich es möchte, sondern auf eine bestimmte Art, sodass ich rauskriege, was wollte der Autor sagen. Und ich kann das überall so machen, aber eben unterschiedlich intensiv. Und diese Art, die Bibel zu lesen, das bedeutet nicht, dass ich es immer gleich super intensiv machen muss oder ich so und so ausgebildet sein muss, damit ich das machen kann. Man kann auch einfach wirklich beim normalen Bibellesen diese Frage ein bisschen im Hinterkopf haben, okay, ich muss schauen, was meint der Text? Und vielleicht ist es für dich dann schon auch eine Hilfe oder vielleicht auch notwendig, wenn du es zumindest ab und zu doch mal ein bisschen intensiver machst als sonst. Setz dich mal eine halbe Stunde hin oder eine Stunde, nimm dir ein Kapitel vor und geh da wirklich langsam Vers für Vers durch und schau, was steht denn da in jedem einzelnen Vers? Und schreib dir raus, auch das ist oft eine Hilfe, schreib dir raus, was da steht. Und dann versuch mal jeden Vers mit deinen eigenen Worten zusammenfassen. Und dann schau, wo gehören mehrere Verse denn zusammen? Wann fängt ein neuer Gedanke an? Und dann fass auch diese einzelnen Gedanken, diese größeren Gedanken wieder zusammen. Man kann das wirklich üben und selber machen. Man muss einfach nur Deutsch können oder eben eine andere Sprache, in der die Bibel vorhanden ist, und dann Schritt für Schritt da durchgehen. Und ja, wenn man es noch intensiver machen möchte, irgendwann braucht man Hilfe. Bücher über das Thema oder andere, die eben das einem zeigen und erklären können. Irgendwann braucht man Hilfe, um dann weiterzukommen. Ich habe irgendwann mal festgestellt, bevor ich zur Bibelschule gegangen bin, da habe ich eine Andacht in nur wenigen Minuten vorbereiten können. Und nach der Bibelschulzeit habe ich auf einmal viel länger gebraucht. Und dann fragt man sich, okay, sollte jemand, der es gelernt hat, nicht schneller darin werden? Und dann habe ich mich an eine andere Sache erinnert. Die hat da eigentlich nichts mit Bibel und Theologie zu tun. Und zwar habe ich da während meines Studiums mal bei meinem Schreibtisch mehr Schreibtischfläche gebraucht. Aber ich habe festgestellt, okay, irgendwie mein Drucker, der verbraucht die Hälfte von meinem Schreibtischplatz. Und dann habe ich überlegt, okay, ich baue einen extra Beistelltisch für den Drucker. Und das ging auch recht schnell. Ich habe einfach eine Platte rohes Holz genommen und dann mit mit Metallwinkeln einfach vier Beine dran geschraubt. Das war praktisch und hat einigermaßen gut gehalten. Und dann habe ich mich später gefragt, hätte das ein Tischler schneller hingekriegt? Ich glaube, er hätte es nicht schneller hingekriegt. Ich glaube, ich habe es schneller geschafft als ein Tischler. Und das aber nicht, weil er es schlechter kann, sondern weil er viel geübter ist und weil er es viel besser kann. Ein Tischler würde niemals so einen Tisch bauen, wie ich ihn da gebaut habe. Er wüsste ganz genau, was man alles machen muss. Dass man erstmal ein vernünftiges Tischgestell baut und dann da die Platte drauf macht und auch, dass man den Tisch noch lackiert oder lasiert und natürlich vorher schleift. Das alles wusste ich gar nicht oder war mir auch nicht wichtig oder hätte ich auch nicht hingekriegt. Wer in den Sachen geübt ist, wer Handwerkszeug gelernt hat, der weiß viel mehr, worauf man alles achten muss. Und er kann sich viel mehr rein vertiefen und macht alles viel sorgfältiger, viel schöner und viel stabiler. Und beim Handwerken ist es quasi ganz ähnlich bei der Bibel. Und auch da muss man auch kein Vollprofi sein, um was Solides hinzukriegen. Also auch beim Handwerken, um einen vernünftigen Tisch zu bauen, muss ich kein ausgebildeter Tischler sein. Ich glaube, der Tischler kriegt es definitiv noch mal eine Ecke toller hin. Aber das meiste kann man auch ohne offizielle Ausbildung lernen. Das ist beim Handwerken wie beim Bibellesen so. Einfach durch Übung, mit Handwerkszeug, was man lernt, durch gute Tutorials mit Leuten, die es einem zeigen. Und je mehr man dazu gelernt hat, desto länger kann man sich auch damit beschäftigen. Und desto mehr Zeit braucht man auch für die Sachen. Aber das ist was Gutes. Und irgendwann kommt auch das Studium, wo man die Sachen dann auch schneller fertig, das Stadium, wo man die Sachen dann auch wieder schneller fertig bringt. Wenn man eben immer weiter darin geübt ist, das ist auch bei Handwerkern so, dass man dann doch irgendwann wieder schneller ist, aber dass trotzdem mit Sorgfalt und etwas Solides dabei rauskommt. Deshalb will ich uns ermutigen, sei ein Handwerker für die Bibel. Werde geübter darin, die Bibel zu lesen. Vor allem auch mit dieser Frage, was sagt der Text? Was steht da geschrieben? Und dann kommen wir zur zweiten Frage. Brauche ich denn wirklich Regeln für das Bibellesen? Oder warum ausgerechnet diese Regeln? Wo kommen die denn her? Und da würde ich als erstes sagen, eigentlich liest man die Bibel immer nach irgendwelchen Regeln. Oder eben mit bestimmten Dingen, die ich eben erwarte, in der Bibel. Und das Ziel sollte aber eben sein, gute und richtige Regeln zu haben. Und die muss ich ableiten von dem, wie die Bibel ist. Also die Auslegungsregeln müssen abgeleitet sein vom Charakter der Bibel. Also wir erfinden diese Regeln nicht oder stellen sie einfach so auf, sondern wir schauen und überlegen, was ist denn das Wort Gottes und wie muss ich es dementsprechend auslegen? Weil das Wort Gottes so und so ist, deshalb denken wir, es ist richtig, es so und so auszulegen. Das sehen wir auch an einer Stelle, wo Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten diskutiert. Das hat er ja öfters gemacht und oft ging es dabei auch um die Frage, wie legen wir denn das Alte Testament richtig aus? Das war für sie beide die Grundlage. Jesus und auch die Pharisäer, für sie beide war das Alte Testament Gottes Wort. Aber sie sind unterschiedlich damit umgegangen und haben deutlich unterschiedliche Sachen darin gesehen. Und dann sagt Jesus zu ihnen, Matthäus 23, Vers 23, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Also Jesus sagt, ihr lieben Pharisäer, für euch ist es einfach nur wichtig, möglichst haargenau diese eine Sache umzusetzen, den Zehnten zu geben. Aber andere Sachen im Wort Gottes, die nehmt ihr gar nicht wahr. Weil für euch ist die Bibel nur ein Regelkatalog. Ihr erwartet dort einfach nur Lebensregeln zu finden. Und alles, was ihr findet, sind Regeln. Alles andere blenden sie aus, weil sie die Schrift so nicht sehen. Für sie ist die Bibel keine Offenbarung Gottes, keine Offenbarung, wo es um Beziehung geht und um viel tiefere Sachen wie Barmherzigkeit, Gnade und echte Gerechtigkeit. Und auch sie leiten das, wie sie mit der Schrift umgehen, davon ab, was die Schrift ihrer Meinung nach ist. Ein Regelkatalog. Aber sie sehen nicht, was die Schrift noch alles enthält. Sie sehen nicht, was der eigentliche gute Charakter der Bibel ist. Und letztlich macht das jeder so. Was man denkt, was die Bibel ist, so geht man mit ihr um. Und so legt man sie aus. Gibt es liberale Theologen, die sagen, die Bibel ist keine Offenbarung Gottes, sondern die Bibel, da berichten einfach nur Menschen von den Erfahrungen, die sie in ihrem Glauben machen. Und weil Theologen so über die Bibel denken, versuchen sie alle Aussagen auch so zu erklären, dass Gott dabei quasi nicht vorkommt. Und dann sagen sie zum Beispiel, okay, die Auferstehung Jesu ist historisch nicht möglich. Und dann müssen sie es aber anders erklären, wie das denn gemeint ist. Und dann sagen sie Sachen wie, okay, das meint, dass er auferstanden ist, er ist nicht leibhaftig auferstanden, sondern er ist lebendig, wenn die Jünger zusammen sind und sich an Jesus erinnern, dann ist er da. Also wenn sie zusammen sind, ist es irgendwie immer noch so wie früher, als er da war. Das sagen sie, meint die Bibel, wenn sie von Auferstehung spricht. Und dann ist es auch bei ihnen so, sie leiten ihre Auslegungsmethode und ihren Umgang mit der Bibel von dem ab, was sie denken, was die Bibel ist. Aber ich glaube, sie liegen falsch darin, wie sie die Bibel sehen. Und dann müssen die Regeln dafür, wie man auslegt, eben abgeleitet werden von dem, was die Bibel wirklich ist. Und die anderen oder die liberalen Theologen, die dürfen eine andere Meinung darüber haben, was die Bibel ist. Das ist ihre Sache und ihre Verantwortung. Aber ich glaube einfach, dass es nicht das ist, wie die Bibel verstanden werden will. Und wie Gott die Bibel hat tatsächlich aufschreiben lassen. Das hatten wir ja die letzten Male schon einiges dazu. Es gab so etwas wie eine Inspiration. Gott inspirierte unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeiten, die Bibel aufzuschreiben. Und das dann eben bis in jedes Wort hinein. Aber ohne, dass er die Persönlichkeit dieser Menschen ausgeschaltet hat. Und bei all dem, was die Menschen schrieben, geht es vor allem um Gott. Und um seinen Rettungsplan und um seinen Messias. Und all das muss ich berücksichtigen, wenn ich darüber nachdenke, was die Bibel ist. Und das führt dann zu bestimmten Regeln. Regeln wie, ich schaue, was ist denn die Absicht des Autors, was wollte er sagen? Und dann schaue ich mir den Text genau an, die Gattung an und ich beachte die damalige Zeit. Und ich lese mit Christus im Zentrum. Ich lese heilsgeschichtlich, was wir ganz am Anfang der Predigtreihe haben. Also wir brauchen Auslegungsregeln, Kriterien, nach was wir suchen sollen. Und die erfinden wir nicht selber, sondern wir leiten sie ab von dem, was die Bibel ist. Und dann hilft auch da vielleicht wieder der Vergleich zum Handwerken. Weil auch da ist es so, je nachdem, was ich denke, wie der Gegenstand ist, den ich vor mir habe, gehe ich dementsprechend dran an die Sache. Also der Gegenstand bestimmt, welche Werkzeuge ich nehme. Wenn ich denke, dass ich da einen Stein vor mir habe, dann nehme ich Hammer und Meißel. Wenn ich denke, dass es Metall ist, mache ich es im Feuer heiß und schmiede es. Und bei Holz mache ich es nicht heiß, sondern ich nehme ein Schnitzmesser und eine feine Säge. Der Gegenstand bestimmt meine Werkzeuge. Bei der Bibel heißt das, wenn ich denke, die Bibel ist ein theologisches Sachbuch, dann suche ich darin nur nach Theologie oder nur nach einem Lehrsystem, nach einem trockenen Lehrsystem. Wenn ich denke, die Bibel ist ein Buch für meine persönliche Erbauung, dann nehme ich vielleicht nur einzelne Verse raus, die mir gefallen. Aber wenn ich denke, sie ist ein Buch für das gesamte Volk Gottes zu aller Zeit, dann bin ich sorgfältig bei der Auslegung und finde, was ich finden soll. Und dann finde ich auch theologische Wahrheiten und auch Ermutigung für mich persönlich und auch Lebensregeln. Aber das alles in einem richtigen Verhältnis und mit Christus in der Mitte, der für mich gestorben und auferstanden ist, weil ich das nicht tun konnte, weil ich meine Schuld nicht tragen konnte. Aber er hat das für mich getan, damit ich jetzt so lernen kann, so zu leben, dass es ihn ehrt und wie es gut ist für mich und andere. Also sieh die Bibel als dieses Gesamtpaket und lerne, entsprechend mit ihr umzugehen. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die da vielleicht aufkommen kann. Gibt es denn auch andere Arten, die Bibel zu lesen? Und ich glaube, dass auch da wieder oft diese andere Frage mitschwenkt, kann ich die Bibel nicht auch ohne Regeln lesen, sondern sie einfach so lesen? Und ja, das kannst du, aber auch dabei, wie gesagt, hast du wieder irgendwelche Regeln, die du befolgst und die du praktizierst, weil du so oder so über die Schrift denkst. Und dann ist vielleicht deine Meinung, okay, der Heilige Geist leitet mich ja beim Bibellesen, deshalb brauche ich keine Regel. Und ja, der Heilige Geist leitet dich auch beim Bibellesen. Aber das ist auch wieder nicht alles, was die Bibel ausmacht. Es gibt eben noch mehr Aspekte, die zu beachten sind. Definitiv, ja, auch der Heilige Geist. Ohne den Heiligen Geist wirst du die Bibel nicht so verstehen, wie sie verstanden werden will. Er spielt eine große Rolle. Aber sei nicht zu schnell damit, es dir zu einfach zu machen, indem du andere Sachen beiseite lässt. Vielleicht bist du der Meinung, bei manchen Lebensproblemen kann ich die Bibel an irgendeiner Stelle aufschlagen, einen Vers nehmen und das ist das, was Gott mir zu dieser Sache sagen will. Also du beziehst alles direkt auf dich und lässt es so zu dir sprechen, wie es dir als erstes in den Sinn kommt. Das Problem ist, du kannst damit halt auch daneben liegen. Wenn du alles direkt auf dich und deine Probleme beziehst, ja, der Heilige Geist kann auch sowas gebrauchen und er kann einen davor bewahren, falsche Sachen zu befolgen. Aber er macht eben auch nicht die Arbeit für uns, die er uns aufgetragen hat, die Bibel genau zu lesen. Also auch der Heilige Geist geht nicht grundsätzlich über die Absicht des Autors hinweg. Zwei Beispiele dazu. Das eine war bei mir im Leben. Es war, als ich zur Bibelschule Brake gegangen bin. Und ich wollte da nicht hin. Ich wollte nicht weg von zu Hause. Da hatte ich meinen geliebten Freundeskreis. Ich hatte Hotel Mama. Und ich wollte einfach lieber keine Veränderung. Aber ich hatte das Gefühl, dass Gott mich in Brake haben möchte. Auf jeden Fall bin ich dann hin zur dreijährigen Ausbildung. Aber innerlich habe ich mich echt gesträubt. Ich habe Gott das auch gesagt, es insgesamt auch akzeptiert, aber trotzdem irgendwie widerwillig akzeptiert. Und dann war ich eine Woche, nachdem ich dort angefangen habe, war ich bei meiner persönlichen Bibellese gerade im 4. Buch Mose, bei dem Volk Israel, Kapitel 13 und 14. Israel ist da gerade vor dem verheißenen Land, in das Gott sie führen wollte, damit sie dort gut leben konnten. Gott wollte sie genau dahin führen und er hatte Gutes dort mit ihnen vor. Wo kamen sie her? Sie kamen aus der Sklaverei in Ägypten. Das war ihre Situation. Und dann stehen sie vor diesem Land und was sagen sie? Herr, wir wollen nicht in das Land. Da ist es uns zu gefährlich, zu ungewiss. Das kennen wir nicht. Wir wollen lieber zurück nach Ägypten. Das wäre viel besser für uns. Und diese Verse waren so deutlich wie noch nie für mich persönliches Reden Gottes. Das war ich in der Geschichte. Ich wollte zurück nach Ägypten, meine Heimat, nach Massenbach. Ich wollte nicht in das verheißene Land nach Brake, das Gott vorbereitet hatte. Also es gab so viele Sachen, die gepasst hatten. Und ich glaube, Gott hat das wirklich gebraucht, um zu mir zu sprechen. Er hat das gebraucht, um an meinem Herzen zu arbeiten. Er hat meinen Widerwillen aufgedeckt, mein Sträuben zurechtgebogen und mich so sehr ermutigt durch dieses Bibellesen, so sehr ermutigt für die Zeit, die jetzt an der Bibelschule vor mir lag. Und danach war es für mich klar, ja, er ist hier und es ist gut und ich muss mich nicht nach irgendwas da hinten sehnen. Also es war für mich persönliches Reden Gottes. Und ich glaube, da war es okay, dass ich nicht 100% im Text nach der Absicht des Autors geschaut habe. Ich glaube, die Absicht hat zufällig sogar recht gut zu mir gepasst. Und so kann das eben schon auch ablaufen im Leben. Vor allem auch da, meine Entscheidung in Prag zu sein, das stand schon fest. Gott musste nur noch an meinem Herzen arbeiten. Und das tat er auch, ohne dass ich geschaut habe, was sagt denn der Text an sich. Ich habe es direkt auf mich bezogen. Aber durch Gottes Gnade und Vorsehung hat es gepasst. Das Gleiche haben wir gestern Nachmittag erlebt. Auch da war eine Karte bei uns im Briefkasten mit einem Bibelvers drauf. Und es hat aber wahnsinnig gut gepasst. Perfekt zu der Situation, in der wir gerade sind, oder vor allem auch Hannah. Und es hat uns super doll ermutigt. Das andere Beispiel war ein anderer Student, wo es nicht ganz so gepasst hat. Der andere Student kam etwas später zur Bibelschule als ich. Ich weiß nicht genau, wie es ihm innerlich damit ging. Er war schon etwas älter und hatte vorher auch schon in einem Beruf gearbeitet. Und er ist dann auch relativ am Anfang von seiner Bibelschulzeit auf einen Vers gestoßen, der ungefähr so ging wie in Offenbarung 2, Vers 4 und 5. Also ich weiß nicht, ob es genau dieser Vers war, aber oder ein anderer, aber ungefähr so. Also auf jeden Fall heißt es da, hat er in der Bibel etwas gelesen wie Offenbarung 2, Vers 4 und 5, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Und er hat überlegt, sagt Gott das jetzt auch zu mir persönlich? Und er will mir damit sagen, dass ich zurück in meinen Beruf soll, die Werke wieder tun soll, wo ich auch Leidenschaft für hatte. Er hat das aufrichtig und ehrlich und ernst überlegt. Und das ist auch an sich was Gutes. Aber bei seiner Situation, da hatte er den Vers sehr, sehr deutlich komplett aus dem Zusammenhang genommen und ihn auf sich angewandt. Und das sozusagen auch vor seiner Entscheidung. Also er wollte davon seine Entscheidung abhängig machen, was er gerade hauptberuflich macht. Und da würde ich sagen, nein, so gebraucht der Heilige Geist das Wort Gottes nicht. Die hauptsächliche Art, wie Gott durch die Bibel spricht, ist durch das, was der Text auch wirklich meint. Und nicht das, was gerade zufällig in die eigene Situation passt. Es kann trotzdem mal passen, definitiv, und Gott führt das und schenkt das und das ist ein großer Segen, wenn es so ist. Aber mach es nicht zur Regel, auf diese Art und Weise die Bibel direkt auf dich zu beziehen. Und vor allem mach es nicht bei großen und wichtigen Dingen, dass du nur darauf baust, dass Gott dir eine Stelle gegeben hat. Vor allem auch, wenn es Auswirkungen auf andere hat. Da muss es gut und nachvollziehbar ausgelegt sein, wenn es richtungsweisend sein soll. Für dich, für deine Familie oder auch für eine ganze Gemeinde in der Predigt. Nimm da die Aussagen der Bibel, so wie der göttliche und menschliche Autor sie gemeint hat. Die Absicht des Autors, das ist entscheidend. Das ist die grundsätzliche Regel. Und dann wollen wir als nächstes überlegen, warum macht es denn Sinn, es so zu machen? Was ist das Gute und das Schöne bei dieser Art, die Bibel zu lesen? Das Erste, es macht demütig, weil man sich unter das Wort stellt, weil man sagt, ich muss wirklich von außen was empfangen. Ich lasse nicht einfach Wünsche aus meinem Herzen aufsteigen und ich gestehe mir ein, ich bin weder so gewitzt, noch bin ich so besonders, dass es mir direkt zufällt, was die Bibel sagt. Also es macht demütig, die Bibel auf diese Art und Weise zu lesen. Und Gott sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er seine Gnade. Jakobus 4, Vers 6. Eine zweite Sache, warum es Sinn macht und es echt gut ist, dass die Bibel vor allem so zu lesen ist. Es ist eine lohnenswerte Arbeit. Wer sich auf die Suche macht, der wird auch wirklich finden. Wer versucht zu verstehen, was der Autor gesagt hat, der wird viel eher entdecken, was da wirklich steht, als einer, der nicht danach sucht. Also es belohnt diejenigen, die sich wirklich ransetzen, die was investieren, die ihrer Verantwortung nachkommen und ihre Gabe zu denken gebrauchen. Wer sucht, der findet. Und dann ist es wirklich was Lohnenswertes, was er findet, weil er findet Klarheit darüber, was Gott sagt. Er findet Wahrheit, das, was Gott selbst gesagt hat. Also es belohnt diejenigen, die sich reinhängen. Und auch Fleiß wird in der Bibel sehr gut geheißen. Man hat was Positives gesehen. Dann noch eine dritte Sache, die zeigt, wie sinnvoll das ist und welche Schönheit damit einhergeht. Weil es um die Intention des Autors geht, ist echte Begegnung möglich. Also man erfährt wirklich etwas von einer anderen Person. Es ist Kommunikation, da hat jemand etwas zu sagen. Und ich nehme das ernst. Ich nehme den anderen ernst. Letztlich geht es dabei auch um Wertschätzung und Liebe. Ich will den anderen wirklich verstehen. Und das mache ich nur, wenn ich ihn liebe. Er ist mir so wichtig, dass ich mir die Mühe mache, ihn verstehen zu wollen, hinzuhören. Wenn ich nur schnell drüber weggehe oder denke, ich habe dich schon richtig verstanden, dann lasse ich ihm nicht wirklich die Freiheit zu kommunizieren. Es hat so viel mit Liebe und mit Wertschätzung zu tun. Das haben wir auch letzte Woche bei Psalm 119 gesehen. Der Psalmist liebt das, was geschrieben ist. Und ich glaube, dass wenn man so herangeht und sich fragt, was meint der Text wirklich, dass das bei einem dann auch wieder noch mehr Liebe erzeugt. Also weil ich entdecke in dem, was der Autor sagt, Dinge, über die ich mich freuen kann und die ich dazulerne. Und das ist immer eine schöne Sache, dazu zu lernen. Und das lässt meine Begeisterung und Liebe für die ganze Sache, von der er spricht, dann weiter wachsen. Wenn keine echte Begegnung da ist. Ich wieder mit Liebe den Text verstehen will und ich merke, dass das, was der Autor frei kommuniziert, dass da auch ganz viel Liebe und ganz viel Gutes drinsteckt. Wenn da keine echte, liebevolle Begegnung da ist, ich glaube, dann wird es auch schwer werden, da auch wirklich dauerhaft dran zu bleiben und die Bibel zur Grundlage seines Lebens zu machen. Also die Bibel so zu lesen, ist auch wieder vor allem was? Eine Beziehungssache. Weil es so oft im christlichen Glauben um Beziehung geht. Beziehung zu dem allmächtigen, dreieinigen Gott. Also ich glaube, es macht sehr viel Sinn, die Bibel so zu lesen, mit der Frage nach der Absicht des Autors. Wenn du die Bibel so liest, fördert es allein dadurch, dass du es tust, schon ganz besonders Demut, Fleiß und Ausdauer, Liebe und Wertschätzung. Alles Tugenden, die Gott wichtig sind und alles Tugenden, die für uns Menschen so wichtig sind. Dann kommen wir jetzt zu der letzten Frage. Wie ermittle ich denn die Autorenintention? Da würde ich sagen, sind es vor allem zwei Sachen oder sind es letztendlich zwei Sachen. Das eine ist sozusagen das, was ich eben beschrieben habe. Wenn man demütig daran geht und fleißig und mit Liebe, wenn man so daran geht, wird man immer wieder dahin kommen zu sagen, ich möchte immer genauer wissen, was da steht, was die Absicht des Autors ist. Und diese Herzenshaltung brauche ich letztendlich immer, weil sie super entscheidend ist. Das andere, was man braucht, sind dann eben noch ein paar Auslegungsregeln. Und die Auslegungsregeln lassen sich eben begründen von dem her, was die Schrift ist. Das ist normale menschliche Kommunikation als Teil der Heilsgeschichte. Sprache, es ist Sprache und zwar so vielseitig und so klar, wie Gott sie geschaffen hat. Und dann brauche ich, um diese Auslegungsregel Nummer 1, was zählt, ist die Intention des Autors, um das zu befolgen, brauche ich vor allem noch zwei weitere Regeln. Regel Nummer 2 und Regel Nummer 3. Und ich werde nach unserem Urlaub jeweils zu beiden Regeln nochmal eine einzelne Predigt halten. Aber hier schon mal in kurz, was da eben gemacht werden soll. Da ist eben dann als zweites Auslegungsregel Nummer 2, das ist vereinfacht gesagt, die Bedeutung ergibt sich immer aus dem Kontext. Oder eben der Kontext bestimmt die Bedeutung. Also wenn man verstehen will, was da gesagt ist, muss man immer im Kontext lesen. Das klassische Beispiel, so aus dem normalen Sprachgebrauch, ist, wenn ich zum Beispiel zu meiner Frau sage, lass uns doch zur Bank gehen. Ohne Kontext weiß man nicht, was ich gemeint habe oder was ich wirklich meine. Entweder sind wir gerade in einem Park unterwegs und ich will mich mit ihr hinsetzen, oder wir überlegen vielleicht ein Haus zu kaufen, aber wir wissen nicht, ob wir es uns leisten können, und ich schlage vor, lass uns doch zur Bank gehen, da kriegen wir einen Kredit. Also der Kontext bestimmt immer, wie Dinge gemeint sind. Jesus sagte einmal, Johannes 7, Vers 34, ihr werdet mich suchen und nicht finden. Hä? Hat er das wirklich gesagt? Man wundert sich doch darüber, dass er sowas gesagt hat. Er hat doch gesagt, wer sucht, der findet. Warum sagt er hier jetzt das Gegenteil? Auch das, man muss den Vers davor lesen, da merkt man, ach so, er meint etwas anderes. Der Vers davor, da sprach Jesus, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ah, darüber spricht Jesus. Er spricht darüber, dass wenn er zu seinem Vater zurück ist, dann wird man ihn hier nicht mehr leibhaftig finden können. Aber ansonsten gilt natürlich, wer Gott sucht von Herzen, der wird ihn finden. Also Wörter, wie zum Beispiel das Bankbeispiel und auch ganze Aussagen, haben immer nur in einem Kontext einen Sinn. Zu sehen, was der Autor gemeint hat, muss man den Kontext anschauen. Auslegungsregel Nummer 3 habe ich so zusammengefasst, man muss Sprache lieben. Dazu gehört, ich muss mir die Satzstruktur anschauen, ich muss die Bedeutung der einzelnen Worte erfassen und ich muss die Gattung beachten, die Art des Textes, das Genre. Also wenn Gott Sprache benutzt, um zu kommunizieren, dann muss ich anhand dieser Sprache schauen, was ist es, was er sagen möchte. Und das geht nur, wenn ich mich in diese Sprache rein vertiefe. Ich muss mir anschauen, wo ist die Hauptaussage, was sind nur Nebensätze, wo fängt der neue Abschnitt an, gibt es Bilder, Metaphern und diese ganzen Sachen. Zusammengefasst, ich muss Sprache lieben. In Sprüchen gibt es einen Vers, da heißt es, Sprüche 16, Vers 21, wer weisen Herzens ist, wird ein Verständiger genannt und Anmut der Sprache fördert das Lehren. Anmut der Sprache fördert das Lehren. Also Sprache kann so oder so benutzt werden. Und in der Bibel, da haben die Leute sich grundsätzlich was dabei gedacht. Was sie aufschreiben und wie sie es aufschreiben und warum. Das ist alles durchdacht. Und das kann und muss ich mir anschauen und diese Sprache eben analysieren. Deshalb nochmal mein Appell. Sei bereit anzufangen, dich Schritt für Schritt mit den Texten auseinanderzusetzen. Fang mal mit einem Buch an und arbeite dich dadurch. Nimm das, was dich am meisten interessiert und dann schau mal, wie ist es. Sei ein Handwerker an der Bibel. Und jetzt möchte ich noch mit einer Ermutigung am Schluss enden. Es geht nicht darum, bei dieser Art, die Bibel zu lesen, alles sofort richtig zu machen und immer super systematisch die Bibel zu lesen. Das mache ich auch nicht so. Und Bibellesen ist wirklich super vielseitig. Und da gehört immer was dazu, was man lernen kann und wo man sich richtig ausrichten muss. Und es ist definitiv auch nicht jedermanns Aufgabe, das gleich intensiv zu machen und immer alles dazu komplett auf dem Schirm zu haben. Sondern was ich dir mitgeben möchte, lasst uns danach ausstrecken, gut und richtig mit der Bibel umzugehen, sie zu gebrauchen und mit ihr zu leben. Und dann bitte ich dich oder möchte ich dich dazu einladen, nimm aus diesen Predigten einzelne Sachen mit, die dir hoffentlich helfen, ein bisschen mehr vom Bibellesen zu haben. Und ich bete und hoffe, dass Gott dich und uns dabei segnet. Denn, wie der Psalmist sagt, in Psalm 119, Vers 160, die Summe deines Wortes, die Summe von Gottes Wort ist Wahrheit. Und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit währt ewig. Es lohnt sich, die Bibel zu lesen. Amen. Segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.